Hallo und willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Auf die habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich habe einen ganz tollen Gast hier, nämlich unseren lieben Kevin. Hallo.
Hallo, ich bin der Kevin.
Heute mal ein bisschen andere Rollen bei uns, aber umso spannender das Thema, das uns Kevin heute von sich aus mitgebracht hat, nämlich wie veranstalte ich selber?
Stage Café.
Kevin, möchtest du dich mal allen vorstellen, die dich noch nicht kennen, wobei ich davon ausgehe, dass dich alle schon einmal kennen, aber vielleicht lernen wir ja andere Aspekte kennen.
Gerne, ja. Mein Name ist Kevin J. Indinger. Ich komme eigentlich aus der Technik, ich bin Informatiker und spiele in sehr vielen Bandprojekten, meistens Bass, hin und wieder auch gerne Gitarre oder Cajon. Und habe eben den Verein Backstage Café mitgegründet und auch den Podcast. Deswegen freue ich mich ganz besonders, mal auf der anderen Seite Platz zu nehmen. Ich habe einerseits mit meinen Bands oft schon selber veranstaltet. Also wie es halt oft so ist, irgendwann kriegt man keinen Gig und dann macht man sich selber einen Gig. Und da viele Erfahrungen gesammelt und eben auch gemeinsam mit Backstage Café oder auch als selbstständige Person für andere Bands einfach Konzertabende gestaltet und veranstaltet. Und deswegen war es mein Anliegen, heute dieses Thema ein bisschen näher zu betrachten, weil ich glaube, jede Band, und wir hatten es auch schon im Verein-Kontext, mal in die Rolle eines Veranstalters schlüpfen muss oder will vielleicht. Und es dennoch viele Dinge gibt, die man berücksichtigen kann oder auch vielleicht muss.
Ja, da hast du jetzt schon ganz viel angesprochen. Bevor wir aber wirklich in dieses Thema hüpfen, würde ich dich bitten, mal in unseren Beutel zu greifen. Und dir drei Fragen für den Fragenhagel zu ziehen.
Oh, geil, ihr dürft das auch mal machen.
Ja.
Erste Frage. Welches Tier wärst du gerne für einen Tag? Irgendwas mit Flügeln, damit ich einfach fliegen kann?
Ja, verstehe ich. Irgendwie der meistgewünschteste, neben Katzen, glaube ich, sind irgendwas mit Flügel.
Ja, meine Tendenz war entweder fliegen oder schlafen, also Katzen wärst du, wenn nächstes kommen. Zweite Frage. Hast du ein seltsames Sammlerhobby? Tatsächlich, ich sammle sehr viele Notizbücher.
Weil ist volle oder?
Na, leere eben leider. Also ich bin immer so inspiriert von, ach, das Notizbuch schaut geil aus, hat ein cooles Format oder sogar eins mit so recyceltem Papier, wo jedes Blatt was anderes ist, teilweise sogar beschriftet. Und denke mir, ah, das nehme ich mit in meinem Rucksack und dann kann ich unterwegs Notizen machen und dann nehme ich nur zum Notizen machen in meinem Handy, weil es dann gleich überall ist. Und dann liegt das Notizbuch immer so verknittert ein paar Wochen in meinem Rucksack. Ist es dann wieder verknittert ins Regal stelle. Deswegen habe ich daheim nicht einmal das Gleiche. Manchmal bin ich einmal zu dir, da kaufen wir drei, wenn man denkt, wenn ich es benutzt, dann ist es ja voll und brauche ich gleich dasselbe nochmal, falls es nicht mehr gibt. Dementsprechend habe ich so 10 verschiedene Notizbücher in verschiedenen Ausführungen daheim, die unbeschrieben sind. Manche werden als Backstage-Café-Folgen Beschreibung verwendet.
Ein spannendes Hobby, soll lerne ich auch noch einmal einiges von dir kennen.
Letzte Frage. Lieblingssportart. Zählt Bassverstärker schleppen? recht unspannend gehe ich gerne spazieren, vor allem mit meiner Hündin Josie. Vor allem im Herbst, wenn das Wetter unbeständig ist und man sich dann richtig im Schal und Jacke einkuscheln kann. Podcast auf die Ohren und dann einfach ein bisschen bewegen.
Ja.
Sonst habe ich keine Sportart, die ich mache, muss ich gestehen.
Macht ja nichts, du machst sonst genug.
Richtig.
Dann hast du ja auch gemeint, du würdest uns heute selber mal einen Song mitbringen. Kevin, was hast du uns mitgebracht?
Ja, gern. Ich habe die aktuelle Single von meinem Hauptprojekt Fräulein Peter mitgebracht. Die Single heißt Nicht berühren, erscheint auch mit Musikvideo. Wie und wann und wo und wann und wo erscheint, ist überall auf Social Media. Da bin ich jetzt nicht so die Person dafür, aber ich wollte euch den Song mitnehmen, dass ihr mal reinhören könnt, was das so klingt, was der Kevin neben Podcast noch so macht.
Wow, das heißt, bevor der Song draußen ist, dürfen wir jetzt schon hineinhören.
Ich bin tatsächlich so unvorbereitet, dass ich nicht mehr weiß, ob der Song gerade rausgekommen ist oder gerade nachher rauskommen wird. Wenn ich mich richtig im Kalender erinnere, ist er, glaube ich, frisch released worden. Ob das Musikvideo auch fertig ist, hoffe ich, aber das werdet ihr mir dann besser sagen können, wenn ihr die Folge hört.
Dann alles Gute zum Release auf jeden Fall, lieber Kevin und liebes Fräulein Peter Team rundherum.
Wir treiben's immer her, her. Und du kommst mal immer näher, näher.
Und ich würde sagen, wir starten in unserer Folge Veranstalter sein, selber Veranstaltungen planen und machen. Du bringst ja jetzt unseren Gästen momentan immer eine Einstiegsfrage mit. Das gleiche habe ich jetzt heute auch für dich gemacht. Kevin, wieso sollte ich als Band oder als Musiker überhaupt selber veranstalten? Es ist ja urviel Aufwand.
Das ist eine sehr gute Frage und die Frage stellen wir selber auch oft, warum tue ich mir den Scheiß an, blöd gesagt. Aber tatsächlich geht es einfach nur darum, eine Möglichkeit zu schaffen, wo ich mich als Band präsentiere. Also ich gehe davon aus, dass jetzt nicht angehende VeranstalterInnen diese Folge hören, wäre natürlich cool, wenn es so wäre, sondern eher so Bands, die das machen wollen oder müssen, weil sie selber eigentlich Gelegenheiten zum Booken schaffen wollen oder weil eine Location sagt, na gut, ich stelle euch gerne einen Raum zur Verfügung, aber ihr müsst selber veranstalten.
Was ja immer wieder vorkommt, das haben wir jetzt auch schon von einigen Menschen, die in Veranstaltungsorten arbeiten, gehört.
Genau. Und deswegen schlüpft man da rein faktisch in die Rolle eines Veranstalters, einer Veranstalterin. Ob es jetzt so reglementiert und offiziell ist, wie es halt manches Mal sein kann, wenn man auch ein Festival oder so veranstaltet, ist natürlich die andere Sache, aber de facto gibt es trotzdem sehr viele Dinge, die man eben berücksichtigen kann oder eben auch muss.
Genau, ich glaube, da ist das Wichtige, kann oder muss, weil es gibt ja einfach vom Gesetz her gewisse Themen und die würde ich sagen, handeln wir jetzt einfach einmal gemeinsam kurz ab, welche Themen müssen denn von Veranstaltern wirklich gemacht werden, weil man sonst auch eine gesetzliche Pflicht verletzt.
Gerne. Hast du irgendeine Reihenfolge oder irgendeine Struktur, die du gerne abarbeiten willst?
Die ganze Folge würde ich in verschiedene Bereiche gliedern, wenn das für dich passt. Zum einen die Organisation, Finanzierung, welche Technik brauchen wir, was ist mit Hospitality, also der Versorgung und der Werbung dahinter. Mhm. Aber ich glaube, so diese gesetzliche Grundlage, von der ich jetzt spreche, geht ganz stark in das Organisationsthema. Ich denke da von Feuer, Polizei bis AKM.
Ja, sehr gut.
Aber vielleicht kannst du uns das ein bisschen genauer aufschlüsseln, so diese, wenn ich wirklich die Veranstalterrolle übernehmen muss oder möchte, was sind die Punkte, die sozusagen ganz oben auf meiner To-Do-List stehen, die ich einfach machen muss, die nicht optional sind?
Gerne, ich versuche einfach mal irgendwas so loszudumpen. Wenn es zu sehr strukturiert ist, dann tut es mir leid. Andererseits denke ich so, andererseits ist es vielleicht gut so, wenn man gerade viele Dinge berücksichtigen muss. Jetzt weniger ein Philosophie-Thema des Selberveranstaltens, sondern mehr ein, was muss man wirklich teilweise berücksichtigen. Ich glaube, das eine, von dem sehr viele Dinge abhängen, sind einmal der Termin. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, mal herauszufinden, wann machen wir das? Wann machen wir einen Gig? Also ich gehe von unseren fiktiven jungen Band aus, die zum ersten Mal irgendwo veranstaltet. Die muss ja dann mal überlegen, wann machen wir das? Mhm. Da gibt es dann zwei Folgefragen. Erstens, gibt es genug Vorlaufzeit? Und zweitens, findet nichts anderes an dem Tag statt, weil wenn gerade im Nachbarfest irgendwas, also Nachbarort, Dorffest stattfindet oder zufällig am selben Wochenende das Nova ist, dann werde ich weniger Leute bei meinem Konzert haben, als ich haben könnte.
Ja. In welchen Größenordnungen würdest du da empfehlen zu schauen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel veranstalten möchte und ich bin eine Metalband zum Beispiel, ist dann wirklich das Dorffest, wo die Blasmusik die Hauptrolle spielt, eine direkte Konkurrenz, würdest du sagen? Oder ist es ab einem gewissen Punkt wurscht?
Boah, jetzt darf ich mal die wunderbare Antwort sagen, die jeder sagt. Es kommt voll drauf an. Also idealerweise kenne ich meine Zielgruppe, weiß vor allem, warum ich das Event mache und wen ich da anspreche. Wenn ich eine Metalband bin, ist mir natürlich das Dorffest von der Blasmusik wurscht. Wenn aber viele meine Eltern jetzt lieber auf das Dorffest gehen, weil sie schon irgendwie Karten oder Tischreservierungen haben, muss man natürlich schauen, wer ist das und wie überschneidet sich eben die Zielgruppe. Mhm. Wenn es um allgemeine Dinge wie Logistik geht, wird natürlich an dem Wochenende, wo größere Dinge stattfinden, weniger Leute, TechnikerInnen und Logistik für mich verfügbar sein, weil die einfach für das schon reserviert sind und die planen oft länger im Vorhinein.
Guter Punkt.
Also wie gesagt, es kommt voll darauf an, wie groß man das machen will, was alles berücksichtigt werden muss und was eben die Zielgruppe ist. Mhm. Natürlich als Jazzfestival im Nachbarbundesland muss ich jetzt nicht berücksichtigen, aber ich glaube, gerade in der Größenordnung, wo viele junge Bands das zum ersten Mal machen, geht es, glaube ich, um das, was ist in dem Ort grundsätzlich noch so los und was ist im umliegenden Bezirken los und welche größeren Festivals, da gibt es ja Enno Frequency und Snova, sind halt auch.
Ja, das heißt, wir haben uns für einen Termin entschieden, wo bestenfalls nichts anderes stattfindet und wir das Wochenende oder den Tag alleine bespielen dürfen. Wie geht's dann weiter?
Dann kommt das Allerlustigste, also Sarkasmusschild ist jetzt ganz hoch. Jetzt muss ich das halt überall anmelden. Und da gibt es mehrere Institutionen, die was wissen wollen von mir. Andererseits natürlich die AKM.
Ja.
Die will halt wissen, wer spielt, welche Songs idealerweise und damit die, die dann spielen, halt Geld davon kriegen. Wenn ich jetzt selber spiele, ist es natürlich so ein, da beißt sich die Katze in den Schwanz Thema, ist so eine Philosophiefrage, ob man das dann machen will oder nicht. Theoretisch ist es Pflicht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt da gar nicht so drauf an, ob man es machen will oder nicht. Sondern
es ist tatsächlich Pflicht, ob es sinnhaftig ist und man dann jeden Euro, der man AKM zu wieder zurückkriegt, ist dann natürlich so ein, habe ich alle Songs richtig gemeldet, Thema. Spätestens wenn ich Cover spiele oder andere Acts einlade als Support, stellt sich diese Sinnhaftigkeitsfrage dann eh nicht mehr. Aber man muss es halt leider machen. Und je früher man es macht und desto besser man es anmeldet, desto weniger muss man auch zahlen, weil es ja verschiedene Abrechnungsmethoden gibt bei der AKM, die ja abhängig sind von wann ich es mache. Und idealerweise ist ja das nach dem Termin gleich das Erste, dass ich es überall anmelde mit genug Vorlaufzeit, dass sie dann da in keine Diskrepanzen kommen.
Mhm.
Und neben der AKM muss ich es einfach bei der Gemeinde anmelden. Die haben, glaube ich, eher ein automatisches Fenster von 4 Wochen, die meisten Gemeinden, vor dem Termin, wo es angemeldet werden muss. Hat auch den Vorteil, dass manche Gemeinden das dann in ihren Veranstaltungskalender eintragen oder es gibt auch den österreichischen Veranstaltungskalender, wo diese Dinge dann eingetragen werden oder man es dann mit genug Vorlaufzeit machen kann. Und die Gemeinde will einfach auch wissen, hey, ist das alles abgesichert? Muss ich da jetzt Feuerwehr hinschicken oder den vorschreiben oder passt das eh auch? Meistens sind die Gemeinden auch so lieb, vor allem wenn ich als junge Band anrufe und frage, hey, würde ich das gerne machen, wo kann ich das machen, wie ist das so? Wenn es kein automatisches Formular gibt, kann es auch relativ formlos sein. Und das Gute ist, dass die Gemeinden dann selber sagen, hey, seid ihr sicher, dass ihr es machen wollt? Da ist ja das Feuerwehrfest geplant an dem selben Wochenende, ist vielleicht auch nicht ausgeschrieben, aber wir haben als Institution diese Anmeldungen sammelt, wissen das ja automatisch. In diversen Fällen, wenn die Veranstaltung größer wird und es betrifft dann die Personen, die dann gemeldet sind in der jeweiligen Location, sagt dann die Gemeinde eh automatisch, nee, da ist eigentlich die Stadt zuständig, vice versa, hey, da ist das Magistrat zuständig. Also das muss man sich dann für den kleinen Gig im Beisel oder in einem Veranstaltungssaal ist vielleicht einmal wurscht. Aber wenn man mal größere denkt, gerade Richtung Festivals oder Open Airs, kann einmal sein, dass man dann gleich direkt zur Stadt und zum Magistrat gehen muss. Und da wäre natürlich die Anmelde Dinge ein bisschen bürokratischer und ausgiebiger, sage ich jetzt mal.
Das heißt, wir haben bei der AKM und der Stadt gemeldet, das ist alles in Ordnung soweit. Wie schaut es denn aus mit Thema Brandschutz, Versicherungsmeldung und so weiter? Wer spielt denn noch so mit in diesem Fall?
Die Versicherung ist eher ein guter Punkt. Das vergisst man einerseits gerne, andererseits will man es sich oft nicht leisten oder man geht das Risiko halt ein. Für manche Größenordnungen schreibt dann eh die Gemeinde vor, eine Veranstaltungsversicherung zu machen oder schreibt eben auch auf Brandschutz und Feuerwehr oder Blaulicht vor. Letztendlich ist es eine Frage, Veranstaltungsversicherungen können teuer sein, müssen aber nicht. Gerade wenn ich Leute habe und Equipment auf der Bühne und oft hat man nicht wenig und nicht günstiges Equipment auf der Bühne, zahlt sie vielleicht 1 Euro mehr oder weniger aus. Pflicht ist es nicht. Ich empfehle schon, sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Es hat jeder Mensch an Versicherungsberaterin, die man einfach fragen kann, was sind da Tarife, was zahlt sich da aus? Also es kann von einmalig 12 Euro bis zu 1000 Euro je nach Größenordnung gehen. Natürlich, vor allem wenn man auch Personenschaden und Eigentum oder die Location selbst mit versichern will, gerade wenn man jetzt irgendwo im Sparkassenzelt wieder Neustadt was veranstalten will, sind es halt ehrwürdige Gemäuer unter Denkmalschutz, da will man natürlich nicht, dass ein bleibender Schaden entsteht, weil das kann natürlich teuer werden.
Ich merke gerade, dass bei mir so dieses Gefühl entsteht von, boah, das klingt alles einfach urviel, was ich bedenken muss, wo ich dann einfach auch verantwortlich bin. Also dieses Gefühl der Verantwortung tragen, ich bin dann dafür zuständig, ich bin der Ansprechpartner, wenn was kaputt wird, wenn sich jemand wehtut, wenn wirklich was passiert. Ich meine, wir hoffen natürlich, dass nichts ist, aber ich merke schon, dass sich damit beschäftigen, sich auch eine Entlastung sein kann, weil nur so dieses Mal, was ist wenn, aber eigentlich will ich es wegschieben, bringt dann halt auch einfach gar nichts. Von dem her urwichtige Themen und deswegen auch wichtig, auch wenn es jetzt zu Beginn der Folge gerade ein bisschen trocken ist, aber sich damit zu beschäftigen, macht einfach Sinn.
Absolut, vor allem alle diese Dinge, die wir jetzt ansprechen, sind ja Erfahrungswerte, wo ich sage, da habe ich schon mal sehr viel Geld gezahlt, weil ich es nicht gewusst habe oder sehr viel Stress gehabt, weil im Nachhinein auf einmal das Thema raufkommt. Man, wenn man das bei der Gemeinde anmeldet, die geben eh so viele Dinge wie Feuerwehr, Rettung und auch Securities oder so vor. Oder man macht es immer gemeinsam mit einer Location. Das ist natürlich immer die Frage, wie weit macht die Location eh automatisch auch Dinge, wie sie haben eher einen Sekodienst oder sowas. Aber eben, wenn man es gemeinsam mit einer Band und mit einer Location macht, sind diese Dinge ja nicht ein, muss ich alles checken, sondern eine, kann ja auch eine Checklist sein mit, ach, das macht die Location gut, kann ich mir aus der Verantwortung ziehen, muss ich mich nicht drum kümmern. Natürlich, wenn man sich nicht darüber Gedanken macht und unterhält, irgendwann kommt das Thema, spätestens wenn etwas passiert und ich wünsche das niemandem, aber dann ist es halt oft so ein, und das bringt mich zu dem Punkt, warum will ich das überhaupt im Vorhinein planen, weil ich an dem Abend, vor allem wenn ich als Bandveranstalter bin, will ich mich nur um die Musik kümmern. Ja. Also meine Mentalität, gerade bei diesen Veranstaltungen, ist immer ein, ich mache lieber vorher ein bisschen mehr Arbeit und habe vorher Stress, dafür ist der Abend so cool und so gelassen, wie es geht. Und ich habe das schon oft erlebt, dass man als Band hat dann 5 Minuten vor einem Auftritt noch mit irgendeinem telefoniert und nochmal dumm rudert, Instrument auf die Schultern spannt und dann auf die Bühne geht und dann ist die Performance natürlich, braucht man dann mal 3, 4 Songs, dass man reinkommt. Und dadurch, dass ich mittlerweile so gut mir vorher überlege, habe ich auch als Veranstalter währenddessen eigentlich keinen Stress. Teilweise sitze ich stundenlang immer dumm, weil alles erledigt ist. Und das ist das beste Gefühl, wenn man sich bei der eigenen Veranstaltung fadisieren kann, weil alles erledigt und ist und geklärt ist.
Gleichzeitig kommt bei mir ganz stark dieser Punkt auf, den wir in ganz vielen Folgen schon haben. Wenn man selber was macht, egal ob man es jetzt gern macht oder weniger gern macht, es gibt immer einen Menschen, der einen vielleicht gern unterstützt. Und für mich klingt das zum Beispiel nach einer Möglichkeit zu sagen, hey, ich spanne schon bei der Planung jemanden zweiten mit ein, der nicht Teil der Band ist, dem ich aber voll vertraue, der das vielleicht gern macht, der da vielleicht auch schon Erfahrung hat und habe den am Abend einfach als Ansprechpartner mit. Weil dann kann ich trotzdem planen, habe trotzdem die Verantwortung, bin Veranstalter, aber habe vielleicht eine Person, der dann Ansprechpartner ist für die Securities oder die Mädels am Ticketstand oder den Pizzaboten, der gerade noch die Pizza liefert. Und es muss nicht alles über meine Hände oder meine Schultern gehen.
Absolut. Absolut. Also kann ich auf alle Fälle empfehlen, sich einfach, sage ich auch, glaube ich, gefühlt bei jeder zweiten Folge, Hilfe suchen ist das größte Zeichen von Stärke. Zu sagen, mach du das, du kennst dich gut aus, ich will mich auf meinen Stuff konzentrieren.
Voll.
Weil du vorher was trockenes Thema angesprochen hast, ich will, glaube ich, noch 2, 3 Dinge loswerden, die noch trockener sind.
Ja.
Und dann können wir, glaube ich, so ein bisschen in das, was es eigentlich geht, weg von diesem Bürokratischen gehen. Wir haben schon über Anmeldung, AKM, Gemeindeversicherung geredet. Brandschutz ist oft immer Thema, kommt eben vielleicht mit der Gemeindemeldung mit oder, also wenn man es braucht, schreiben die das eh vor oder die Location. Dann ist halt meistens, du hast es eh schon erwähnt, Security auch ein Thema. Wenn, dann schreibt es die Gemeinde oder die Location vor oder man selbst sagt einfach zur Sicherheit, bevor ich als Band irgendwo was gehe, hole mir entweder 2, 3 Freunde, die einspannen, die halt dann Weste anhaben als OrdnerInnen oder wirklich ein Security-Team. Aber ich glaube, dann hat man mal so bürokratisch einmal alles abgeredet und dann kann man sich ein bisschen mehr um das, was man eigentlich machen will, einen coolen Abend gestalten, widmen.
Das klingt sehr gut. Dann würde ich sagen, wir planen jetzt mit unserer fiktiven Band einen coolen Abend. Und da würde ich sagen, beginnen wir doch mal so mit dem groben Grundkonzept. Wie lege ich fest, will ich einen Support? Wie viele Leute sollen kommen? Woher weiß ich, welche Größenordnung ich plane? Wie gehe ich es an?
Also wenn, es kommt drauf an. Also dieser Gedanke, ich will selber veranstalten, kommt ja meistens von irgendwo. Und es ist eben davon abhängig, woher es kommt. Geht es um das, dass ich neues Gebiet, neue Fangemeinde erschließen will, ich will in dem Ort spielen und niemand anders kann oder will mich spielen lassen, mache ich mal selber. Dann kommt es halt immer sehr stark darauf an, mit welche Zielgruppe spreche ich an. Gibt es vielleicht schon andere Bands in diesem Ort, die diese Zielgruppe abdecken? Kann man sich das irgendwie teilen? Oder gibt es andere Bands, die vielleicht Leute hinziehen? Oder nehme ich selber Bands mit? Und unabhängig davon kann es natürlich auch sein, hey, ich will mein Album präsentieren, unabhängig von Zielgruppenerschließung oder von sich bekannt machen. Dann steht natürlich das Album im Fokus und wie ich die gesamte Veranstaltung um dieses Album herum platziere. Oder es kann einfach sein, hey, irgendeine leibende Band hat mich gefragt, ob wir gemeinsam spielen wollen, machen wir das halt einfach gemeinsam. Und dann geht es eigentlich unter Anführungszeichen nur um dieses konzertantische, wir spielen gemeinsam ein Konzert. Also eben, wie man sich diese Bandbreite und diese Spanne kann von nur spielen, unter Anführungszeichen, bis hin zu Album präsentieren, bis hin zu irgendein Konzept darbieten, wie es halt manche Unplugged-Touren machen oder manche irgendwie andere Konzepte vorstellen. Und davon abhängig sind halt andere Faktoren wie, was wir später besprechen werden, die Technik, Zielgruppe, die man anspricht und auch eben von der die Werbung abhängig ist, was wir später noch besprechen werden, bis hin zu Sachen wie Running Order. Ja. Also wenn ich weiß, was ich will, kann ich auch sagen, was ist das Sinnvollste, die Reihenfolge der Bands. Also kann man ja sagen, dass ich gemeinsam mit einer Band veranstalte und die Band sagt, hey, bitte zahlen, wie wir im Album vorstellen, dann werden wir natürlich die ein Hauptact machen, weil man dann Fokus auf das Album setzt, obwohl es wie zum Beispiel paradoxerweise veranstalten, was ja auch voll okay ist. Und dann davon abhängig ist immer das Thema mit, wie viel Stammpublikum zieht jede Band, wie viel Werbung muss ich dann noch machen. Also von diesen Zielgedanken, warum mache ich das überhaupt, hängen dann eben diese ganzen Detailfragen ab, die dann andere Punkte aufmachen.
Bei mir öffnet sich gerade im Kopf so eine Mindmap irgendwie, die ganz viele Unterraster hat. Ich bin gespannt, wie viele davon wir jetzt noch abklopfen können, ohne das Limit der Folge sozusagen ein bisschen zu sprengen. Ja. Das heißt, Timetable, die Geschichte, wer spielt, wer, wann spielt, wieso spiele ich und so weiter, hängt eigentlich alles vom größeren Ziel und Sinn ab, den man sich einfach selber überlegen muss. Da können wir, glaube ich, innerhalb der Folge auch schwer unterstützen, weil das muss sich unsere fiktive Band selbst überlegen. Ich würde jetzt sagen, wir machen es einfach so, dass sie gerne mal an einem Ort spielen wollen, in einem anderen Bundesland, wo sie noch nicht so bekannt sind. Und sich dafür eine Band holen, wo man weiß, ja gut, die ist innerhalb dieses Orts bekannt und die zieht ganz gut. Und die zwei Bands gestalten gemeinsam den Abend. Nehmen wir vielleicht das mal als unsere fiktive Situation, weil ich glaube, das ist was, was relativ realistisch ist für unsere junge fiktive Band, die zum ersten Mal veranstaltet.
Gern, absolut. Voll. Und dann kann ich, wie du schon gesagt hast, Begrifflichkeiten, die man immer wieder hört, aber die man sich dann vor allem als Veranstalter Gedanken machen muss, sind eben, wie schaut der allgemeine Ablauf aus, der Timetable, wann öffnen die Türen, wann beginnt die Band, wann sind die Soundchecks davor, wann sind die Load-Ins, wann gibt es dann Essen, das muss man aktiv einplanen, sonst passiert es nicht und sonst kommt man oft noch drauf, eigentlich wäre ich hungrig gewesen und alle sind jetzt kantig, bis hin zu Dinge wie, hey, wie groß ist die Crew, welche Travel-Partys sind beteiligt, wer nimmt einen Fotografen mit, wer nimmt einen Tontechniker mit, gibt es vielleicht zwei Tontechniker, braucht man Stagehands etc. etc. Also eben, wenn ich diese Fragen gestellt habe, kann man diese Details super abarbeiten und ich glaube, das ist eh gut, dass man es einmal gehört hat und sie dann eben Gedanken machen kann oder einfach diese Dinge abchecken kann, wenn es schon erledigt ist oder einfach vielleicht eh in den automatischen Writern drinnen stehen.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal in den Genuss kommen dürfen, mit dir gemeinsam zu veranstalten. Und wie wir alle mittlerweile wissen, bist du ein Listen- und Excel-Mensch per excellence. Und auch hier merkt man einfach, wie strukturiert und genau getimt deine Veranstaltungen einfach ablaufen. Das heißt, du hast da ganz viel Expertise und das Ergebnis ist, es funktioniert. Und auch die Locations, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben, haben eigentlich immer nur höchstes Lob für deine Listen und deine Pläne gehabt. Von dem her, Kevin, wie machst du das, dass das wirklich einfach immer reibungslos, stressfrei funktioniert? Hast du so die drei Kevins Geheimtipps, wo man sagen kann, damit ist man schon einmal timetable-mäßig und zeitaufwandmäßig in einem guten Fahrwasser unterwegs?
Bevor ich das beantworte, kann ich mal Danke sagen für dieses Lob.
Nein, es ist wirklich so. Ja.
Also was ich ja schon vorher gesagt habe, eines der wichtigen, also mein Mindset ist, und das lege ich jeden an dem Tag, lieber die Woche vorher Stress haben und dafür an dem Abend Zeit für die eigene Performance oder Betreuung der Acts haben, als wie im Vorhinein sagen, ah, das wird dann schon und dann halt währenddessen ein bisschen Stress kriegen. Das ist, glaube ich, der erste Tipp, einfach diese Arbeitslast verteilen. Zweiter Tipp, früh genug anfangen, damit man diese verteilte Arbeitslast gut vorher abarbeiten kann. Wie gesagt, idealerweise hat man in den Wochen oder in der Woche davor mehr Dinge zum Abarbeiten und nicht am Tag, aber es bringt jetzt auch nichts zu sagen, an einem Tag würde ich es nicht machen, dann mache ich alles am Vortag, weil das Problem verlagert sich dann nur. Was mir jetzt auch noch einfällt, ich glaube, das ist die Nummer 3, ist einfach Leute ans Boot holen, zu sagen, hey, ich brauche jemanden, ich bin jetzt zuständig für, dass der Timetable abläuft, ich kann aber nicht gleichzeitig Soundcheck machen und auf der Bühne helfen, ich brauche einen Stagehand oder ich brauche jemanden, der regelmäßig den Kühlschränken schaut, ob Getränke aufgefüllt sind, machst du das machen, du kriegst das und das, das kann ich dir anbieten, passt das für dich, was willst du? Und einfach ganz offen und fair sagen, was ist im Budget drinnen, was kann man hergeben oder was verlangt die Band oder die Person, die das macht, und findet man da einen gemeinsamen Nenner. Und aber auch dann nicht zu blöd sein, zu delegieren und nachzuhaken mit, hey, ich habe da gerade gesehen, das ist, kannst du das bitte machen? Oder hey, du stehst gerade rum, ich laufe eh gerade in die Richtung, mach du das bitte. Oder auch ein, hey, wir haben alles gemacht, du checkst die Kühlschränke, die Ben hat gerade gesagt, das ist leer, bitte füll auf.
Ja.
Man darf ja da nicht so blöd sein und das ist auch nicht böse gemeint. Und wenn man an dem Abend oder am Tag nicht gestresst ist, ist es ja einfach auch nett, dass man redet miteinander und fragt nach, ob das passt. Weil oft ist die tödliche Kombination aus beidem haut Stress und Dinge funktionieren nicht und dann wird man grantig und dann fängt man jemand an anzufliegen und dann ist man im Nachhinein, muss man sich halt entschuldigen, dass man halt im Stressmoment jemanden ein bisschen schroffer angeredet hat und das würde ich halt gerne, also das vermeide ich halt gern.
Ja.
Und ich glaube, letzter Tipp mit genug Anfangen und Zeit einplanen ist auch an dem Abend genug Puffer dazwischen. Also ich habe lieber 5 Minuten mehr Changeover und dafür ist die gesamte Veranstaltung eine halbe Stunde später zu Ende, als wie eine Bandmusik die Zeit abzwicken. Und ich kann dafür auch einer Band sagen, na, ihr habt es eh noch, ihr könnt es noch gerne Zugabe spielen, ihr habt noch Zeit. Oder ein, naja, wir können gerne jetzt schon anfangen, weil die andere Band ist schon fertig, wenn ihr wollt und ihr ready seid. Also ich habe lieber das, als wie zu sagen, ich muss Set streichen oder es geht irgendwas nicht aus. Und dann kommt es halt oft einmal vor, dass man sagt, man fängt um 14 Uhr mit dem Load-In an und gibt auch wiederum den Bands oder man sich selbst als Band Raum zu sagen, jetzt haben wir Zeit, essen wir eine Stunde früher, essen wir eine Stunde länger oder wir haben jetzt einfach Zeit zum Quatschen und Blödsinn machen.
Ja, das ist nämlich was, was bei deinen Veranstaltungen wirklich besonders ist. Es ist viel Zeit, man fängt früh an, aber es ist dann niemand gestresst, die Stimmung ist gut, die Musiker lernen sich auch untereinander kennen, es ist eine gute Stimmung. Und auch wenn dann einmal was nicht sofort hinhaut, hat man die Zeit, das noch zu richten oder absolut zu checken. Und das macht halt einfach total viel Sinn. Also für alle, die sich überlegen, sowas anzugehen, lieber früher anfangen und dann ganz entspannt sein.
Absolut, ja.
Gleichzeitig, und das ist so für mich schon der Übergang zum nächsten Thema, du hast jetzt geredet von Kühlschrank auffüllen, Fotograf, Travel Party, Security Dienst, die Gagen. Wie finanziert man das?
Hoffentlich immer und gut. Das ist halt die Schlüsselfrage, die sich jeder und jede, die Veranstalter fragen müssen. Mit wie viel Ausgaben kann ich mir erlauben? Wo muss ich zurückstecken? Und das betone ich bewusst so, weil es so ist. Versus wie viel kann ich den Bands geben und wie viel muss ich aber auch bei so Dingen wie Sponsoring oder Crowdfunding dann reinholen. Also es gibt immer, unabhängig von den Dingen, die du schon gesagt hast, fixe Ausgaben. Die Gagen der Bands sollten ein Fixposten sein, sind aber meistens leider immer Variablen. Miete ist ein größerer Teil, ja, KM fährt auch mal schnell rein. Auf der anderen Seite habe ich wenig Einnahmen, wenn ich nicht mit der Location einen Door-Deal mache oder Budget von der Location kriege, habe ich nur eine Option, viel Sponsoring zu suchen oder die Bands zu animieren. Oder es gibt dieses verrufliche Ding, was sich nennt, gibt den Bands keine Gage, sondern Tickets. Und die Gage, die sie haben, ist, wie gut sie halt Tickets verkaufen. Würde ich halt ungern machen oder vermeiden, aber ich kann es halt rein aus einem wirtschaftlichen Gedanken halt nachvollziehen. Dementsprechend, voll, das sind halt Dinge, die man halt berücksichtigen muss. Und dann scheitert das auch oft dran, dass ich sage, okay, mir fehlen aber 100 Euro für die Versicherung, dann mache ich es halt lieber anders und hol mir lieber einen Freund, den ihr Kisten Bier zahlt, wo es günstiger ist, damit der halt ein bisschen schaut, dass niemand keine Biere auf der Bühne abstellt. Aber ja, eben Sponsoring ist, glaube ich, das beste und der größte Punkt, wo man auch aber am meisten verdienen kann. Also ich habe sehr viele Veranstaltungen, wo die Leute, die das gemacht haben, eigentlich gut verdient haben, weil sie so viel Sponsoring und Beteiligungen gekriegt haben und dafür die Bands auch viel Geld gekriegt haben, weil halt jemand eine große Stärke hat, dass es halt jetzt blöd ist, Leute anzurufen oder einfach Firmen kennt.
Ich sehe, da hat man eine ganz blöde Doppelrolle plötzlich, weil jetzt rein aus dem Moralischen her und das, wo man sich denkt, Musik ist was wert und Musik soll fair bezahlt sein und man sieht ja, als Gast auf einem Konzert sieht man halt einfach nur die halbe Stunde, die derjenige auf der Bühne steht, aber wie viel das Instrument gekostet hat, wie viel Probezeit davor reingeflossen ist, wie viel man Proberaummiete zahlt und so weiter und so weiter. Da fließen ja so viele Kosten als Musiker hinein in ein Konzert, das wird ja ganz oft von Gästen gar nicht mitbedacht und dann heißt es ja, 20 Euro, das ist so viel für einen Abend, ja, im Verhältnis zu dem, was die Band aber davor ausgibt, eigentlich nicht. Und gleichzeitig in der Veranstalterrolle kommt man dann plötzlich in diese Position, wo man wirtschaftlich denken muss und diese moralischen Vorstellungen Gefahr läuft, da irgendwo vielleicht zurückzuschrauben. Und da ist dann einfach die Frage, wo man sich selber gut überlegen muss, was ist möglich, was schaffe ich und wie kann ich es so fair wie möglich machen. Weil ich glaube, was ja auch immer wieder schon von uns kam, war so dieses, ja, Door-Deals, nicht so cool und Vorsicht damit. Plötzlich kommt man vielleicht selber in die Position, sowas anbieten zu müssen. Und da muss man, glaube ich, auch für sich selber einen guten Umgang finden. Was mache ich damit?
Absolut. Und ich kenne das Gefühl so stark, dass man das Gefühl hat, man muss um jeden Euro betteln. Also gerade wenn es ums Thema Sponsoring geht, da gibt es Bands, die tanzen da voll leicht und hängen da 35 Plakate und die Band hat richtig gute Gage. Und ich selber bin jemand, ich tue mir da richtig schwer zu sagen, also das Gefühl, was dann entsteht, und ich sage nicht, dass es so ist, ich erkläre das gern, das Gefühl, was dann entsteht, ist ein, ich würde gerne da spielen und ich möchte bitte gerne nicht einmal was verdienen, sondern nicht draufzahlen. Mir fehlen nur 2 Euro und ich weiß nicht, ob ich es gut geplant habe, aber bitte, liebe Firma, gib mir ein bisschen was von deinem Vermögen ab, das du eh hast. Und ich, also wie gesagt, ich sage nicht, dass es so ist, also dass es von außen so ankommt, aber man fühlt sich halt immer so. Und da kann ich halt ganz klar empfehlen, zusätzlich zu dem Ziel, was ihr wollt, ein quasi Überziel, ein rein kulturelles Ziel zu formulieren, weil ich will da spielen, weil ich zu geil drauf bin, zu spielen ist zwar nett, aber mit diesem Mindset, also das kann ich gleich brechen, kriegt man kein Geld und wird man auch nie was erreichen. Wenn ihr sagt, hey, ich will da einen netten Abend machen, ich will da die Community stärken und der Gemeinde in dem Ort, in der ich es veranstalte, einen Abend geben, dass sich junge MusikerInnen auch treffen und austauschen. Und es gibt auch eine Jam-Session, man kann sich kennenlernen, Bands treffen. Dann hat das einen richtig tollen, kulturellen und auch für die Community einen Fördergedanken, wo jede Gemeinde und jede Firma sagt, boah, das ist so geil, das wollen wir gerne unterstützen. Und dann musst du halt nur die Person sein, die mit diesem Hintergedanken zu einer Firma geht und sagt, liebe Firma, nicht bitte, bitte Geld, sondern liebe Firma, es gibt die einzigartige Möglichkeit, dieses tolle Netzwerken und kulturell förderliche Event zu unterstützen, indem du mir jetzt irgendwie 200 Euro gibst, aber es ist kein Mehrwert, also ich meine, keine Mehrkosten für dich, sondern du kannst es auch von der Steuer absetzen, weil es ist eine Spende. Bist du an Bord, willst du das ermöglichen oder nicht? Und das ist halt auch vom Standing, da sagt jede Firma, boah geil, ihr tat euch das an, na, wie könnt man euch nur unterstützen? Aber das fordert halt viel Reflexion und viel mal aus sich selbst raustreten als Band und zu sagen, schön, dass wir dort spielen wollen, aber wie können wir das anderen wirklich schmackhaft machen? Und das ist auch nicht einfach, muss ich sagen. Und da scheitert die immer wieder dran, etwas zu finden, den Leuten das zu schmackhaft zu machen.
Absolut. Und ich bin in meinem Kopf, so wie du das gerade schilderst, wieder ganz stark bei der Zielsetzungsfolge mit dem Nuri, die wir ja schon hatten. Wer da Probleme hat, sich diese Überziele und diese Visionen irgendwo hervorzuholen, mit denen er dann wirklich auch dieses Auftreten bekommen kann, am besten ein paar Folgen zurückschauen, sich das noch einmal anhören und da die Hausübungen machen, dann klappt das ganz sicher.
Absolut, ja. Was ich vielleicht in diesem finanziellen Kontext nur sagen würde gerne, ist sich halt Gedanken machen, auf wessen Namen läuft das. Also vor allem, wenn man sich mit zwei Bands zusammentut, weil es muss eine zentrale Stelle geben, wo alle Einnahmen und Ausgaben reinfließen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn eine Band nur Einnahmen und eine Band nur Ausgaben hat, dann versucht man das zusammen zu dividieren. Oder die haben ein bisschen was und die haben ein bisschen was. Es wird dann einfach unübersichtlich. Dementsprechend muss man sich halt überlegen, wer ist quasi der Hauptveranstalter, wer stellt auch die Rechnungen oder legt die Rechnungen und auf wessen Konto läuft alles zusammen. Man kann natürlich auch mit so Tools wie N26 ein eigenes Konto für das Konzert machen, damit es nicht mit Band oder privaten Konten irgendwie verwurschtelt wird. Und dann muss halt die Person halt auch, vor allem wenn es um Anmeldungen bei der Gemeinde und Versicherungen geht, ist die Person oder die Band oder die Person, die Hauptveranstalter ist, dann auch mit dem Namen halt überall drauf, dann ist es halt einfach ein, die geht da zur Gemeinde und unterschreit, die meldet die AKM-Veranstaltung an, die betreut auch das Ticketing, wenn es ein Ticketing-Tool gibt natürlich, und die muss dann auch den Vertrag einmal als Hauptveranstalter unterschreiben. Wenn irgendwas passiert, rein rechtlich, ist es sonst sehr schwierig, wenn unterschiedliche Namen und unterschiedliche Bands und somit Firmen oder Vereine irgendwo stehen, das auseinander zu dividieren. Da kann man dann nur wegen dem eigentlich auch irgendwie Strafen zahlen teilweise. Also da empfehle ich das einfach zu sagen, hey, wir machen das so gemeinsam, aber irgendwer braucht eine irgendwo gibt es einen zentralen Knoten, und wer oder welche Band ist das?
Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Gleichzeitig hast du jetzt noch ein Wort fallen gelassen, wo ich gerne als nächstes hineinhüpfen würde, und zwar das Ticketing. Welche Tools gibt es? Wie verwende ich das am geschicktesten? Wie kommen die Menschen überhaupt zu meinen Tickets?
Ich glaube, heutzutage muss man fast irgendwo Online-Tickets verfügbar machen. Super wäre es, wenn es auch physische Tickets gibt. Und da reichen einfach nur cool designte, ausgedruckte Zettel, die fortlaufend nummeriert sind, weil es einfach von der Werthaftigkeit, wenn dir jemand ein Ticket in die Hand drückt, was anderes ist, wie ich habe da irgendwann eine E-Mail rumliegen. Es gibt sehr viele Seiten und Tools, Kupfticket zum Beispiel, Entry zum Beispiel, Ö-Ticket hat eine Light-Version, die leider trotzdem auch sehr teuer ist. Dann gibt es auch Yes-Ticket, das ist im Golem Theaterbereich sehr stark. Dann gibt es von Red Bull gibt's etwas. Ich weiß nicht, ob das Ticket Organizer ist oder ob Ticket Organizer wieder was Eigenes ist. Also wenn man da googelt, findet man relativ viel. Und die haben alle dann ganz transparent die Gebühren. Oft ist es abhängig davon, wo die Bands oder ähnliche Bands oder die Community schon drauf ist, weil die das dann schon kennen und dann die vertraute Seite eher bedienen als ein neues Tooling ausprobieren. Letztendlich Ticketing schön und gut, man muss es leider mittlerweile aktuell einfach persönlich machen, persönlich Leute einladen, Tickets in die Hand drücken oder Tickets per Mail schicken, weil man wird sehr schnell, gerade zum Vorverkauf geht, in die Situation kommen, dass man sich vor der Frage stellt, reichen uns diese Vorverkaufszahlen oder canceln wir? Ich verstehe das, dass auch viele Menschen aktuell sich alles in den, bis auf den letzten Drücker, offen halten, nie irgendwo verbindlich zusagen, vielleicht werden sie auch noch krank, vielleicht kommt eine andere tolle Veranstaltung und dann wollen sie nicht auf den Tickets liegen bleiben. Da müssen wir, und da rede ich als Musiker, dagegen ankämpfen und den Leuten es schmackhaft machen, dass es halt wertvoll ist und nicht nur Geld ist, das die Bands kriegen, sondern einfach dieses 100 vorverkaufte Tickets sind immer nur besser wie 2, rein weil die Band weiß, da kommt jemand. Man, es ist zum Glück immer noch so, dass auch wenn es wenig Vorverkauf gibt, die Hütten teilweise voll sind. Aber es ist natürlich eine Ungewissheit, die man den Bands und den Organisatoren halt ersparen kann und muss. Und das ist halt, da gehe ich wieder zum Vorigen, was ich vorher gesagt habe, zurück, wenn man sein Überziel hat. Nicht nur ein, wir spielen da, sondern wir wollen das und das erreichen oder bewirken oder haben diesen Benefit für die Community dort, muss man mit diesem Gedanken auch in die Köpfe der Personen dringen und sagen, und deswegen musst du ein Ticket kaufen, weil du unterstützt es und wir freuen uns auf dich. Und wenn du dorthin gehst, kriegst du ein einmaliges Erlebnis und Special Songs und Merch Deals, whatever.
Da sind wir jetzt eigentlich schon fast in der, wie bewerbe ich das Ganze mit drinnen. Das heißt, da würde ich dann gleich als nächstes reinhüpfen. Gleichzeitig noch ein Gedanke dazu zum Thema Vorverkauf. Wie du sagst, es wird momentan einfach merklich weniger Vorverkauf, außer bei den ganz großen Konzerten natürlich. Aber jetzt, ich sage jetzt, in den Ligen, wo wir so unterwegs sind, merken wir einen starken Rückgang von Vorverkauf, aber die Hallen sind dann trotzdem voll. Von dem her mega schade, wenn Konzerte abgesagt werden, weil zu wenig im Vorverkauf passiert, obwohl dann eh das Konzert voll gewesen wäre. Das heißt, auch da einfach der Aufruf, wenn ihr wisst, dass ihr gern hingehen wollt, wartet nicht auf die Abendkasse, checkt euch den Vorverkauf Tickets. Es gibt Planungssicherheit und für euch einfach eine größere Garantie, dass dann die Veranstaltung auch wirklich stattfindet.
Und es ist ja günstiger.
Voll. Abgesehen davon. Ich würde den Punkt Technik jetzt dann eher Richtung Schluss schieben. Und gern. Jetzt, weil wir schon themenmäßig in der Werbung sind, wie bringe ich denn meine Veranstaltung in die Köpfe der Menschen, lieber Kevin?
Indem man alles, was man dort sehr oft macht, sehr repetitiv, und das akzeptieren muss, dass man sich dabei blöd vorkommt. Also das ist... Wir kennen alle Social Media, wir hassen alle Social Media. Und wir glauben,
trotzdem machen wir es alle.
Trotzdem machen wir es alle, vor allem wir bedienen es alle. Das Paradoxe ist, da hole ich nur ganz kurz aus, das Paradoxe ist, wir bedienen ja Social Media, erfahren oft teilweise zu spät von Dingen, weil sie einfach in diesem Schwall an Postings und Reels und Shorts untergehen. Gleichzeitig, wenn wir etwas zum zweiten Mal reposten, kommen wir uns schon davor, wie wir den Leuten auf den Sack gehen. Und das ist jetzt so eine Zwiespaltigkeit, die jeder, glaube ich, in sich hat. Und mit dem müsste man einfach einräumen und sagen, wenn man eine Veranstaltung hat und vor allem etwas Tolles damit den Leuten näher bringen will, dann muss man sich ja nicht so blöd sein, es jeden Tag, jeden zweiten Tag zu reposten, auf verschiedenen Medien, einmal per WhatsApp-Gruppen rein, die Leute direkt anschreiben, vor allem direkt anschreiben per WhatsApp mit einem persönlichen oder bei einem Treffen ist halt immer nur das Beste, weil dann fühlen sich die Leute wertgeschätzt. Bitte keine Kettennachrichten weiterleiten, weil das ist unpersönlich und das checkt man, das liest man und dann fühlt man sich nicht mehr wertgeschätzt, sondern eher verarscht.
Vor allem, wenn man die gleiche Nachricht irgendwie in 3 Gruppen und 2-mal persönlich und dann vielleicht von allen Mitgliedern noch einmal, also wenn man dann irgendwie 5-mal am gleichen Account die gleiche Nachricht bekommt, nur von 5 Leuten,
genau,
ist dann irgendwo so der Punkt, wo man sich denkt, sprecht es euch ab, aber für mich fühlt es sich nach Spam an.
Absolut. Und das bewirkt dann das Gegenteilige. Aber ansonsten, wenn man die Zielgruppe kennt, ist vielleicht ein anderes Thema, weiß man, welches Medium, eher Facebook, eher TikTok, eher WhatsApp, eher Instagram. Was immer super ist, was man gern vergisst, lokale Zeitungen anschreiben. Die freuen sich oft um Berichte, vor allem wenn das Leben in die Kulturszene kommt und kostet auch nichts. Und ich habe schon Konzerte gehabt, wo 20 Leute da waren, weil das in der Zeitung gelesen haben, aber vom Nachbarbezirk, die sind extra hergefahren, weil sie es gelesen haben und gesagt, das hört sich cool an, das machen wir einfach. Und es waren halt auch, wir haben die Zielgruppe halt 30 plus und das waren halt dann irgendwie nicht 30, sondern 50 plus Leute, aber die lesen halt solche Zeitschriften. Man kann auch, um es Leuten schmackhaft zu machen, Deals irgendwie anbieten, gerade wenn es um Ticketing oder Merch geht, aber das geht dann eher vielleicht zu weit. Aber eben nicht so blöd sein, das oft zu posten. Einladungen eben persönlich halten, was ich vorher gesagt habe, und wenn es ums Posten geht, einfach nicht wir posten, wir Werbung machen, sondern vielleicht im Sinne der Planung und das ist innehalten und vorausdenken, zu sagen, was posten wir überhaupt? Gibt es eine Strategie? Nicht, dass eine Woche lang beide Bands Vollgas posten, sondern eine Woche leer ist, sondern dass man sich auch mit den Bands abspricht, mit der Location abspricht und einfach irgendwie sich nicht so blöd sein, irgendwie funny Content zu machen und auch den Leuten einfach ganz ehrlich sagt, warum will man das Konzert spielen und warum sollen sie auf das Konzert kommen? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach diese persönliche Connection auch herstellen. Je nach Größenordnung kann man natürlich auch nicht nur regionale Zeitungen oder Printmedien, sondern auch regionale TV-Stationen oder Radiostationen befüllen mit Promo-Werbungen. Da reicht ja ein Promotext mit Möglichkeit auf Vorladung zum Termin. Im besten Fall hat man einen Interviewtermin, im schlimmsten Fall kommt gar nichts oder zumindest der Text rein. Wichtig, EPKs, der Acts, die mitspielen, sammeln und mit dem Material halt rausgehen und nicht selber was zusammenschreiben oder glauben. Ansonsten, also wenn man nicht gern postet, kann man das einfach planen oder jemanden geben, der gerne postet. Also sich da auch nicht zu schade sein, die eigenen Kanäle irgendwie freizugeben für andere Menschen. Und was sehr gut ankommt, ist Poster aufhängen und drucken lassen. Das ist natürlich das, was man am ungernsten tut, mit einem Stapel Poster in jedes Beisel reingehen und sagen, darf ich das aufhängen? Aber im Sinne von Leute auf unterschiedlichen Wegen abholen und einfach in die Köpfe der Menschen rein, funktioniert das einfach halt nur sehr gut.
Absolut, vor allem man sagt ja, man braucht ungefähr 7 Kontakte, bevor sich jemand zu einem Kauf entscheidet. Also das ist so im Marketing die Regel. Die sind ja auf unterschiedlichsten Wegen. Wenn sie jetzt einmal von dir in der Zeitung lesen, dann das Plakat sehen, 2 Social Media Posts, dann vielleicht wirklich noch eine direkte Werbung über WhatsApp. Irgendwann ist das so drinnen, dass man sich denkt, ja, weißt du was, dann gehe ich hin.
Absolut.
Jetzt kaufe ich sozusagen.
Absolut, voll. Und eben gerne auch im Budget einplanen, dass ihr 100 Plakate druckt. Vielleicht so gern mit lokalen Menschen reden, die irgendwo so diese Litfaßsäulen, Stationen, Ständer haben, die ja beim Bahnhöfen und überall stehen und da einfach Plakate hinklatschen. Und wenn es halt einmal 100er kostet, klar, es ist ein 50er, vielleicht für 2 Bands weniger, aber wenn 10 Leute mehr kommen, hat man es mehr schon erinnern. Aber es ist eben, wie du sagst, oft die Leute oft erreichen, unterschiedlich erreichen. Und ich glaube, ich kann das sagen, wenn man an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, man geht die Leute am Arsch, dann ist man nur lange nicht da, wo man die Leute am Arsch geht. Es gibt natürlich Ausnahmen, die es halt wirklich penetrant machen, muss man auch sagen. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Leute eher zu wenig Werbung machen als zu viel dementsprechend. Auch bei Social Media. In dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, geht es den Leuten am Arsch, seid ihr wahrscheinlich gerade richtig. Und richtig wissen tut man es eh nur, wenn man Zahlen von AbonnentInnen verfolgt.
Absolut. Also viele, viele gute Tipps, wie man seine Veranstaltung auch bewerben kann. Was du jetzt vorher auch gesagt hast, ist, du holst dir die IPKs der Bands, die dann noch mit dir spielen werden, das heißt die Pressetexte und die ganzen Pressekits. Welche Dinge holst du dir dann noch von den Bands? Was brauchst du, um gut veranstalten zu können, damit dann alles passt?
Also ich als Veranstalter, das allererste, was passiert ist, dass ich einen Vertrag aussende. Oder wenn man die Band einen Vertrag zusenden will, dann halt den. Nicht, weil ich drauf geil bin, dass sie die mit der Unterschrift verpflichten, sondern weil in dem Vertrag einfach alles, was man besprochen wird, alle Hard Facts schwarz auf weiß stehen und auch alles, was die Band braucht, was ich als Veranstalter berücksichtigen muss oder was ich als Veranstalter vielleicht von der Location mitbekomme, als verpflichtend, was ich den Bands mitgeben muss, woran sie sich halten müssen. Das holen wir als allerersten, diesen Vertrag. Man, prinzipiell, bevor ich den Vertrag ausschicke, mein das Einverständnis, dass sie eh Zeit haben und Bock haben auf das. Dann bitte ich eben um die EPKs, damit ich Promomaterial erstellen kann oder auch Flyer und Dinge gestalten kann oder gestalten lassen kann. Ich hole mir auch die Bitte ein, dass die Bands selber was posten. Also es gibt immer so die Leute, die sagen, dass Leute zum Event kommen, ist Teil, ist eigentlich Pflicht oder Verantwortung des Veranstalters. Ja, sehe ich. Aber ich finde es nicht cool, wenn die Band es selbstverständlich sieht, sondern wenn die halt aus eigenem Interesse sagen, sie wollen ja auch, dass da viele Leute kommen. Deswegen posten sie halt auch etwas über das Event. Idealerweise sprechen sie die Band sogar ab, dass sie gemeinsam Content machen mit, hey, wir beide spielen auf dem Konzert, wir haben uns was überlegt, das ist ein gemeinsames Feature, hier haben wir einen kurzen Snippet davon, whatever. Oder zumindest einfach selber bewerben und posten. Also das hole ich mir von den Bands ein, dass sie das machen. Meistens gebe ich ihnen eh, was ich mir erwarte, dass sie nicht glauben, sie müssen da 10 Stunden Video zusammenschneiden oder was auch immer. Dann hole ich mir noch 2 Rider ein. Einen Hospitality Rider, wenn sie haben, und den Technical Rider, den sie hoffentlich auf alle Fälle haben. Dann, was ich halt noch mache, ist eben, wenn es soweit ist, die Timetable ausschicken, Running Order ausschicken und alle Infos bezüglich Parken und Zugang und etc.
Genau, das heißt aber, du hast dann im besten Fall sehr früh ganz viele Informationen für die Bands, aber auch von den Bands. Gehen wir mal kurz auf den Hospitality Rider. Mhm. Was ist dir als Veranstalter da wichtig? Wie setzt du die Dinge um? Wie gehst du damit um, wenn Dinge nicht möglich sind?
Es ist einfach ein offenes Reden und Miteinander. Also Hospitality Rider ist nicht was, was jede Band hat. Manches Mal hast du auch Catering Rider. Im Grunde geht es um das, die Band soll verpflegt werden mit Essen und Trinken. Einmal mit warmer Mahlzeit, einmal mit Snacks und sonstigen Befindlichkeiten. Manches Mal geht es auch um Transport und Übernachtungen. Und das ist einfach ein Miteinander reden. Also ich habe Rider gekriegt, wo die Band sagt, sie brauchen irgendwie 6 Doppelzimmer und diese Marke an Getränken und das und das und das, weil die Idee von dem ist, das reinschreiben, was die Band wirklich will, aber auch Dinge verankern, die unbedingt sein müssen, wie zum Beispiel, sie brauchen einen separaten Raum, Duschen, stilles Mineralwasser für die SängerInnen zum Beispiel. Und für mich als Veranstalter gibt's halt, muss ich halt den Kompromiss finden, ich kann nicht immer alles liefern, ich würde gerne alles liefern. Die Location hat manche Dinge einfach auch, Bands ist meistens eh egal, sie freuen sich eh, und wenn es ich sage, das geht nicht, aber die Band sagt, das brauchen sie unbedingt, dann weiß ich das, dann kann ich halt einen Kompromiss finden.
Ja, oder im Notfall die Band nicht buchen, weil es nicht möglich ist. Ne?
Genau, wenn ich sage, okay, ich habe nicht mehr Budget für Transportkosten, ich kann aber auch kein Hotelzimmer zahlen, die Band kann aber aus irgendeinem Grund nicht am selben Abend heimfahren, weil sie schon irgendwo anders kommen und das zu anstrengend wäre, dann ist es ja voll fair, dass sie sagen, gut, dann geht sich das nicht aus. Genau. Es wäre schlimm, wenn irgendwelche Parteien dabei ausbrennen. Und genau, zum Hospital Rider allgemein. Also ich versuche als Veranstalter die Band zu verpflegen, Kühlschränke im Backstage zu haben, warmes Essen haben oder Buyout zu haben oder Essen zu bestellen oder Catering zu organisieren. Und die Bands wollen natürlich sagen, hey, sie trinken gerne das. Hey, Bier allein reicht uns nicht. Wir brauchen auch Limo, weil wir haben noch auch Antimenschen oder wir brauchen auch Wein oder sowas. Also da versucht man einfach einen Kompromiss zu finden mit, wer verpflegt wie, wen was. Wenn man halt selber als Band veranstaltet, kann man sich halt auf eigene Bedürfnisse besser eingehen. Was man in diesem Zusammenhang halt nicht vergessen darf, dass diese Verpflegung halt sich nicht nur an die Bands richtet, sondern auch an Crew. Also Leute, die halt Technik machen, Licht, Ton, Sekos, Merger, Ticketmenschen, aber auch an Gäste. Das darf man auch nicht vergessen, dass man, wenn man jetzt irgendwo ist, wo ein Wirten ist, wird er die Leute verpflegen. Aber wenn ich jetzt in einem leeren Saal bin, muss ich jetzt selber schauen, dass ich halt Getränke hinstelle, Kühlschränke besorge, vielleicht sogar Wecker oder irgendwas, damit die Gäste versorgt sind, weil es erwartet sich halt jeder. Und wenn es natürlich weniger oder nichts gibt, wird man es so hinnehmen. Aber spätestens beim nächsten Event, wenn die Leute sagen, da fahre ich nicht hin, habe ich nicht einmal ein Bier, kriegt der Kreuz.
Ja.
Also diesen Aspekt von Verpflege und Hospitality darf man vor allem als selber Veranstalter auch nicht vergessen.
Weil da muss man dann halt schauen, ob man die Dinge auf Kommission zum Beispiel bekommen kann. Aber da gibt es viele Möglichkeiten von Großhändlern, die dann relativ easy umsetzbar sind.
Absolut, voll. Und da gibt es auch viele Gastronomen, die sagen, hey, ich stelle mich bei eurem Event hin mit einer Schank und mit zwei Leuten und ihr müsst nichts zahlen, ich nehme einfach die Gewinn der Getränke, ich kriege dafür aber auch nichts und ich habe halt Obhut über das, was ich anbiete und wie das anbiete. Vielleicht kannst du mir nur sagen, wenn es was Spezielles braucht. Und oft ist es auch so, dass die Gastronomen dann sagen, hey, wenn du für Backstage-Getränke brauchst, die gibt es um einen Einkaufspreis oder so.
Voll. Also da einfach gut reden, sich umhören und auch vielleicht regional schauen, gibt oft tolle Möglichkeiten, an die man an erster Stelle gar nicht so denkt.
Absolut.
Genau.
Nur kurz, bevor wir weitergehen, was jetzt ich jetzt ins Thema Hospitality reingeben würde, aber nicht mit Essen und Trinken zusammenhängt, sind die Unterkünfte, klammert jetzt einmal aus, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber so Themen wie, gibt es einen Backstage oder einen Rückzugsraum, auch vielleicht wie jede Band für sich und Garderoben, damit die Bands nicht einfach irgendwie neben der Bühne stehen müssen. Und was oft vernachlässigt wird, ist nicht nur, wie kommt man zur Bühne, muss man das Zeug ewig lang schleppen, sondern auch ein, wo parkt man. Mhm. Das hat oft so ist, dass man irgendwo spielt und dann 10 Minuten lang fahren muss, dass man einen Parkplatz findet und dann wieder 20 Minuten zurückhatschen muss. Und das sollte man sich halt auch überlegen, wenn man etwas plant, gibt es Parkplätze, kann man die reservieren, vielleicht für die Bands, dass dann die Gäste irgendwo dort stehen oder so.
Zumindest auch für Ladezonen und so weiter, ne? Also, dass man da Möglichkeiten schafft. Für mich so ein bisschen ein Zwischending zwischen, gehört es in den Hospitality oder in den Technical Rider, aber bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, für mich passt es nämlich irgendwie in beides, ist das Thema Merchstand. Was für Infos erwartest du dir da bezüglich, wie viel Merch habe ich mit, wer macht das und so weiter? Oder würdest du es als deine Aufgabe sehen, auf Anfrage jemanden zu organisieren, der das betreut?
Kurz gesagt, nein. Und für mich ist das als Veranstalter das Einfachste, weil für mich reicht, also für die Bands reichen ja oft einfach nur leere Tische, vielleicht Stühle, wenn du wirklich cool bist, aber Kleiderbügel und halt Möglichkeiten zum Beleuchten. Weil die Bands meistens eh so autark sind, dass sie halt eine Person mit haben und Merch mit haben, einfach dieses Eck oder den Bereich halt einfach dann dekorieren und aufbauen, wie sie wollen. Bei größeren Veranstaltungen gibt es gescherte Mercher, die das dann machen, vor allem wenn es geregelt sein soll, aber das haben wir dann eher im Festival-Metier. Ich als Band erwarte mir dann wiederum schon, dass ich einen Platz habe, wo ich das aufbaue. Und wenn es auch nur ein Biertisch ist, dann immer aufklappt, dann haue ich Tischtuch drüber und fertig. Was ich auf alle Fälle erwarte und als Band leider schon oft gehabt habe, ist in der Überdachung, dass es wetterfest ist, gerade bei Open Airs. Ich brauche kein Merch aufbauen, wenn es regnet.
Ja.
Und es ist halt leider echt was, wo man wirklich gut verdient und auch vor allem mit der Fanbindung nach dem Konzert noch viel austauschen, Autogramme und Alben hergeben kann und damit den Leuten einfach connecten kann. Versuche ich halt als Veranstalter diesen wetterfesten Raum dann auch irgendwie zu bieten. Auch, dass er nicht direkt vor der PA ist, weil dann kann man natürlich ihn drehen, aber auch, dass er nicht zu weit draußen ist, dass die Leute nicht extra dreimal ums Eck hatschen müssen und dann nichts mehr von der Show mitkriegen natürlich.
Macht Sinn. Dann würde ich sagen, tauchen wir noch kurz in die Technik. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, um die Bühnentechnik, die wir in anderen Folgen schon ganz stark beleuchtet haben, sondern es geht ja auch darum, woher weißt du als Veranstalter, welche PA du brauchst, was du verwenden kannst von der Location zum Beispiel, wo du das herbekommst, wie viele Hands du brauchst und so weiter.
Da bin ich ganz hart Vertreter von den Schaß gib ich ab, weil das tue ich mir nicht an, wie gesagt. Also ich als Veranstalter bin die letzte Person, die halt Boxen rumschleppen und aufbauen sollte, vor allem weil das noch früher teilweise passiert. Ich verstehe es, wenn man es als Band selber macht, weil man oft einfach Anlagen im Proberaum oder irgendwo rumstehen hat und man spart halt damit Geld. Aber in dem Moment, wo es zu viel wird, kann man auch sagen, vor allem wenn viele Technikfirmen auch TontechnikerInnen haben, einfach sagen, hey, das ist Geld, das investiere ich gern. Dafür bin ich 5 Stunden weniger beim Aufbau beteiligt und ich habe einfach einen coolen Sound und eine coole Lichtshow. Gleichzeitig, wenn man motiviert ist und coole Ressourcen hat oder befreundete Bands mit Equipment hat, ist es auch der Punkt, wo man am meisten Geld einsparen kann, zu sagen, hey, ich habe eh Zeit, ich triff mich gern schon um 9 Vormittag, baue die Bühne auf, häng Lichter hin, programmiere das alles, habe einen Freund, der Tontechnik macht, ist auch cool, vor allem wenn die Qualität dann natürlich stimmt. Man muss halt nur bedenken, vor allem als Band, die selber veranstaltet, wenn man dann auch noch die Technik machen muss, ist der Kopf so voll, man ist so K.O., weil man natürlich den Abbauen ahnen muss nach dem Gig und wehe irgendwas pfeift oder passiert und dann will nicht auf der Bühne stehen und man denkt, fuck, was habe ich da jetzt für einen Chance aufgebaut Und wenn es halt einfach eine externe Person oder Firma macht, weiß ich, das hat einen Standard, die kann von denen was verlangen. Gleichzeitig verlangen die ja auch was dafür und es ist einfach erledigt. Es ist zum Glück eh so, dass die meisten Locations, in denen man veranstaltet, Technik haben. Teilweise sogar eine Backline, das muss man nur anfragen oder maximal mieten. Und da geht es halt einfach nur darum, herauszufinden, was ist da, was gibt es für eine Inventarliste, was gibt es für Equipment. Gleichzeitig anhand der Technical Riders der Band oder von dem, was ich als Band will, halt eruieren, was brauchen die. Manche Bands schreiben teilweise Anlagen und Mischpultmarken hin, weil die halt einfach Presets haben oder das gewohnt sind oder Standard voraussetzen. Manche Locations haben das natürlich nicht, da muss man einen Kompromiss finden, ähnlich wie bei dem Hospital Rider. Schauen, was ist nice to have und was ist ein must have. Es gibt halt so Dinge, die sind halt Pflicht, die man halt erwarten muss und wo ich dann auch mit Vorsicht, also sag, macht es halt mit Vorsicht, gerade wenn man bei Wirten oder bei Heurigen spielt, wenn das halt einfach irgendein so Stromkabel ist und dann schaltet der Wirt die Fritteusen ein und auf einmal brummt die ganze Anlage, dann muss man sich jetzt schon separate Stromkreise mit Sicherungen erwarten, vor allem wenn es dann gewittert, ist halt das der Moment, wo ich halt oft schon erlebt habe, dass Equipment kaputt worden ist, weil bei euren Leitungen irgendwas nicht gut abgesichert worden ist. Oder wo man dann selber als Band agieren kann und sagen kann, man schaltet den Sicherungskasten dazwischen oder ähnliches. Überdachung ist halt wichtig. Das ist halt eins der Dinge, wo ich sage, da würde ich mittlerweile als Musiker keinen Kompromiss mehr eingehen, aber man tut es leider gerne oft, weil man lieber spielt als nicht spielt. Aber in dem Moment, ich habe schon so viele Gigs gespielt, wo ich als Band noch zwei Songs abbrechen habe müssen oder jedem Tropfen irgendwie nachgeweint habe. Und du kannst dann nicht mehr spielen, wenn beide Augen immer gegen den Himmel schauen. Und wenn es halt ein bisschen mehr kostet, ein Zelt oder Überdachung aufzustellen, ist natürlich ein Sicherungsaspekt, verstehe ich. Aber wenn eine gesamte Veranstaltung überhaupt stattfinden kann und die Bands sich froh sind, super. Dementsprechend veranstalte ich nur, wenn ich weiß. Ich habe eine Ausweichlocation, wie wir es auch schon mal gehabt haben, wo wir dann die Veranstaltung verlagert haben oder mit 100%igem Regenschutz.
Ja.
Und wenn zumindest die Leute einen Regenschutz oder Ponchos kriegen, gesponsert von irgendeiner Firma, auch cool, aber zumindest die Technik und die Bands sollten überdacht sein.
Auf jeden Fall.
Aber das ist halt was, was ich erwarten kann oder habe. Dann gibt es also so Details mit, wer stellt Hardware, Stative, Kabel, Mikrofone. Manche Technikfirmen haben das, manche Bands haben das alles mit, manche Locations haben dort. Das fällt alles unter schauen, was in der Inventarliste oder in den Rider da ist und was benötigt wird. Und dann schauen, dass auch genug Puffer vorhanden ist, vor allem Kabel- und Stativtechnisch. Und wenn man das alles bedenkt, dann ist man eh schon auf der sicheren Seite. Wenn man sich darauf verlässt, es wird eh alles dort sein und es passt eh alles, dann ist es meistens nie gut.
Das heißt, wir schließen hier irgendwie den Kreis der Folger. Lieber vorher gescheit schauen, sich die Wochen davor den Stress machen, alles genau planen und dann an dem Tag selber in Ruhe genießen und Spaß haben können auch.
Absolut. Und wenn ich als junge Band, die das machen will, eine Probe dafür opfert, dass ich nur mal nur eine Checkliste durchgehe und alles überprüfe, dafür halt war es, das ist erledigt und das müssen wir uns nicht kümmern, aber auch gleichzeitig war es, fuck, das müssen wir noch machen, habe ich zwar vielleicht in dem Moment ein bisschen Stress und es hört sich halt bürokratisch und müßig an, aber dafür ist das Event so viel gechillter.
Ja.
Und ich glaube, es kann jede Band nachvollziehen, die schon mal selber was veranstaltet hat oder auch nur irgendwo beim Stadtsaal oder Gemeindesaal eingemietet war, wie stressig das ist, wenn man last minute irgendeinen Späßel anrufen muss, ob der noch irgendwo ein Mischpult um ein Dummling hat, weil einfach mal ein Mischpult fehlt.
Ja.
Und man denkt halt dann an solche Sachen teilweise auch nicht.
Voll und gleichzeitig kennt man es, glaube ich, selbst wenn man noch nicht selbst veranstaltet hat, aber mit Veranstaltern zusammengearbeitet hat, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man gemerkt hat, das passt einfach, man kriegt gescheite Antworten, das funktioniert, ich habe Zeit für meinen Soundcheck und so weiter und so weiter, dass man dann gerne auch mit diesen Leuten wiederarbeitet und so bekommt man ja auch einen Ruf im Musikbusiness und wird gerne auch gefragt, ob man nicht, wenn man vorher selbst veranstaltet hat, zum Beispiel mal als Vorband mitkommen möchte, wenn jemand anderer mal veranstaltet, wo es umgekehrt gut geklappt hat. Also auch diesen Netzwerkaspekt, wenn man das gut macht, darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Vor allem nicht nur Netzwerken, sondern auch das Thema, eine Hand wäscht die andere.
Ja.
Also gerade wenn man veranstaltet, ich meine als Band allgemein, so Thema wie, ich brauche jemanden, der Merch macht, ich will mich nicht hinstellen die ganze Zeit oder ich kann mich nicht hinstellen. Ich frage die befreundete Band, die stellt eine Person ab, dafür bin ich halt bei der Band einmal dabei. Das geht in diesem Veranstaltungskontext genauso. Ich brauche jemanden, der das Ticketing überprüft oder Ausweise kontrolliert oder halt nachschaut, ob Kühlschränke voll sind oder als Stagehand da ist. Ich frage einfach Freunde, Bekannte und wenn ich dann einmal beim Onkel Hansi dafür mal beim Ausmalen hilf, dafür mein Event super ist, geil. Der hat sich 2 Stunden Zeit genommen für mein Event, ich nehme immer 2 Stunden Zeit, dass ich beim Aushalten mal einen Hilf. Und das geht ja auch in so einem größeren Kontext wie, ich frage eine Technikfirma, ob wir die Technik gratis oder günstig stellen. Die Hilfs sind vielleicht froh, weil sie mal Raum haben zum Ausprobieren. Vielleicht haben sie eine neue Anlage, die sie mal einmessen müssen oder aufbauen müssen oder mal schauen müssen, wie es klingt. Dafür sage ich als Band, hey, liebe Technikfirma, vielleicht hast du einmal ein Benefizkonzert oder ein Platzkonzert oder eine Hausmesse. Ich spiele bei dir mal dafür ohne Gage gratis.
Ja.
Plötzlich haben beide einen Gig, beide haben eine Möglichkeit und beide sind happy.
Voll. Also von dem her nie vergessen, sich nie zu schade sein, auch solche Dinge vorzuschlagen. Und oft kommen da ganz tolle Dinge zustande. Bevor wir jetzt die Folge beschließen, Kevin, hast du noch was mitgebracht, was dir ganz wichtig wäre, was du noch loswerden möchtest?
Ein Reminder und ein Angebot.
Mhm.
Der Reminder ist Spaß haben. Vergisst man oft, muss man sich in Erinnerung haben. Vor allem, wenn man veranstaltet, also vor allem, wenn man das am Anfang der Folge zurückdenken mit, man soll sich ein Ziel setzen, warum will man das tun? Und wenn das Ziel nicht sofort resoniert und man nicht sofort sagt, ich würde es, das ist geil, wenn man Spaß hat und diese Energie hat, sind viele der bürokratischen To-Do-Checklist-Themen, Planungsdingen schmerzlich, aber verkraftbar. Wenn man aber nicht Spaß hat und draufkommt, ich tue das eigentlich nur, weil ich mir einbüte oder weil irgendwer gemeint hat, es ist doch cool, wenn man 10 Gigs im Jahr hat und nicht 9, dann einfach lassen. Es interessiert keinen, man tut niemandem etwas Gutes oder Böses. Man ist sich nur selbst verantwortlich und wenn es einmal nett ist oder wenn man auch während der Planungsphase sagt, hey, das geht ja nicht aus, bevor man das Durchdruck draufzahlt, sich zerstreitet, einfach nett machen und lassen. Es ist niemand böse. Die Location wird zwar jammern, aber man findet immer noch Mieter, die froh mit einem freien Termin sind. Auch der Gemeinde ist es egal, wenn man es angemeldet hat. Wenn du da 3 Tage vorher sagst, Event findet nicht statt, sagen die maximal Danke. Oder auch gar nichts, weil es ist einfach machen und stornieren. Dementsprechend keine Scham oder kein Verantwortungsbewusstsein gegen irgendwie jemanden gegenüber haben, außer Sicherheit selbst.
Ja.
Ah, oh, zweites Ding.
Mhm.
Das war der Reminder, Spaß haben. Und das zweite Ding, dadurch, dass das jetzt alles sehr strukturiert und viel war und wir manche Dinge einfach überflogen haben oder genannt und selbstverständlich erachtet haben, würde ich anbieten, dass ich das alles in eine Checkliste, wirklich eine Checkliste zusammenfasse, wo man das entweder abhaken kann, wenn man schon weiß oder hat, oder das dann als To-Do mitnimmt.
Sehr cool.
Und ich würde das, es gibt eher auf der Homepage so einen Toolkit-Bereich mit Downloads, ich würde das da einfach raufschmeißen.
Das ist ein mega Angebot, Kevin, dankeschön. Nehmen wir auch in deinem Namen gerne an.
Ich nehme es selber mir gegenüber an.
Genau. Von dem her, wir freuen uns auf die Checkliste und schaut euch vielleicht überhaupt mal auf der Homepage um, gerade wenn euch unsere Themen interessieren, da findet ihr ganz, ganz viele Rider und Roadmaps und dann bald eben auch diese Checkliste. Also gibt es echt coole Sachen zum Entdecken. www.backstagecafé.at, kurze Eigenwerbung zwischendurch. Kevin, gibt es denn etwas, worüber du gerne noch Werbung machen würdest?
Boah, ich darf immer ungeniert Werbung machen.
Oh ja.
Ich würde mal gerne Werbung über uns machen, Backstage Café. Wir haben nämlich demnächst ein paar Workshops geplant, also verfolgt uns auf Social Media, dann werdet ihr hören, wann die stattfinden und welche das sind und wer sie machen wird. Aber ich habe schon einen Workshop geplant, gemeinsam mit Mach Krach, der Musikschule, wo auch die liebe Betty schon mal hier zu Gast war. Der Workshop heißt Musikbusiness Survival Guide. Es ist quasi ein Nachmittag oder ein Tag lang einen Querschnitt über die gesamte Musikbusiness. Relativ viel, was man hier in Folgen schon mal gehört, aber relativ interaktiv und individuell, je nachdem, wer sich anmeldet. Schaue ich mir vorher an oder werden wir dann on the fly, je nach konkreten Wunsch und Themen und Problemen und Bedürfnissen, darauf eingehen. Kann jetzt natürlich etwas über Musikbusiness allgemein sein, Vertragswesen, Rechnungswesen, Social Media, Releasing, Booking, verschiedene Prozesse, USP, Zielsetzung. Oder auch einfach nur, wenn man random Fragen hat.
Das reicht an einem Tag?
Ich bin zuversichtlich, dass die Personen mit vollen Köpfen reingehen, rausgehen. Und wenn dann ein Folgetermin entsteht, werden wir hoffentlich einen Folgetermin finden.
Es klingt so mega spannend.
Alle Infos dazu findet ihr auf der Machkrach-Webseite und bald auf Social Media, also mach-krach.at und bald auf den diversen Instagram-Channels.
Wir werden es dann auf jeden Fall auch teilen, würde ich sagen. Du hast uns ja heute sogar auch ein Gewinnspiel mitgebracht. Was können wir von dir gewinnen?
Dadurch, dass ich ja Herr über diese Themen bin, indem ich es aber reinbracht habe und diese Checkliste schreibe. Und ich verstehe, dass nicht alle Checklisten und Dinge und Planung lieben, aber ich tue es halt gerne. Würde das gerne anbieten, dass wenn Bands das machen wollen oder etwas planen oder einfach nur, wenn sie in der Brainstorming-Phase sind, ob es überhaupt möglich wäre oder ob es ausgeht oder ihnen fehlen einfach noch Ideen oder Input, gerade im Kontext selber veranstalten, dann nehmt im Gewinnspiel teil. Und eine Band gewinnt dann quasi mit mir eine, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Brainstorming-Session, Ask Me Anything, Tipps geben, Checkliste erklären, Session mit und von mir, in welcher Art und Weise. Ich freue mich gerne über Proberaum-Einladungen, sonst gerne auch über Zoom. Also wenn ihr ein Event plant, macht auf alle Fälle mit. Und wenn ihr kein Event plant und trotzdem Bock drauf habt, macht es auch mit.
Sehr, sehr cool. Da bin ich diesmal fast ein bisschen traurig, dass ich dann nicht Mäuschen spielen darf.
Du sitzt an der Quelle.
Das stimmt. Das heißt, alle genauen Infos und wie ihr das gewinnen könnt und so weiter, findet ihr dann auch wie immer auf Instagram. Also schaut hinein und folgt uns, damit ihr das ja nicht verpasst. Und Kevin, auch für dich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich das, nein, das zweite Mal, dass ich dich das frage. Aber wenn du dir einen Wunschgast aussuchen könntest, wer wäre das und wieso?
Ich bin tatsächlich unvorbereitet, paradoxerweise. Ich wünsche mir, wen ich mir wünschen würde, der eh schon mal gewünscht wurde, aber es scheitert daran, dass ich die Person einladen muss, ist der Hannes Schürz. Mhm. Der hat sehr viel zum Sagen, hat auch Entry gemacht, da haben wir wieder die Brücke zum Ticketing. Und durch Ink Music hat auch ein cooles Layout/Agentur. Freue ich mich mit ihm, mich über irgendwas zu unterhalten. Ja.
Das heißt, du ladest ihn ein. Ich freue mich darauf, dann vom Termin zu hören. Also vielleicht kleiner Side-Fact, wir machen uns immer aus, wer mehr Zugang zu der jeweiligen Person hat und der kontaktiert dann. In diesem Fall bist das, glaube ich, eindeutig du.
Ich werde meinen Wunschgast selber einladen.
Genau. Falls ihr Wunschgäste habt, die ihr gerne zu uns einladen wollen würdet, verlinkt sie doch einfach mal oder macht eine Story drüber und verlinkt uns und den Wunschgast. Das wäre auch mal ganz spannend, wen ihr euch denn so wünschen würdet. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, danke Kevin für deine Zeit und deine ganz, ganz vielfältigen Informationen. Ich freue mich drauf, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin, alles Liebe und bis bald.
Ciao.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.